Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute möchte ich Ihnen Katharina von Bora, die Frau von Martin Luther, vorstellen. Über den ersten Lebensabschnitt von Katharina ist nur so wenig bekannt, weil wir teilweise auch unterschiedliche Berichte bekommen. Katharina, sie wurde am 29.01.1499 als Tochter des Landadligen Hans von Bora und seiner Frau auf Gut Lippendorf in der Nähe von Leipzig geboren. Die Mutter, sie starb schon früh, als Katharina noch ein sehr kleines Kind war. Der Vater heiratete wieder und so kam Katharina mit 5 Jahren in ein Augustinerkloster nach Bremen bei Bitterfeld. Und dann unterscheiden sich so die Angaben. Manche schreiben, dass Katharina einerseits diesen Schritt tun musste, weil es für adlige Mädchen durchaus üblich war, dass vermögende Bürger und Adlige ihre Töchter ins Kloster gaben, um sich sicher zu sein, dass sie auch gut versorgt waren. Andere Berichte schreiben, Katharina musste dem neuen Eheglück, das der Vater hatte, weichen und kam deswegen ins Kloster. Der Vater hatte wieder geheiratet und da war für Katharina dann kein Platz mehr. Und es gibt auch noch einen dritten Bericht, der schreibt, die Familie verarmte und damit Katharina gut versorgt war, kam sie deswegen ins Kloster. Nichtsdestotrotz, das Klosterleben, sie wuchs dort heran und mit circa 10 Jahren wurde sie in das Kloster Miatron nach Nimschen gebracht, wo sie auf ihr Leben als Nonne vorbereitet werden sollte. Sie lernte dort, gehorsam zu sein, zu schweigen, zu beten, aber sie lernte auch einige Dinge, die sonst außerhalb des Klosters für sie überhaupt nicht möglich gewesen wären. Sie lernte nämlich lesen und schreiben, singen, Latein, Hauswirtschaft und sicherlich auch rechnen. Behütet von ihrer Tante, die auch in diesem Kloster lebte, wuchs Katharina dann zu einer gebildeten und in der Heilkunde erfahrenen jungen Frau auf. Beides sollte ihr später im Leben zugutekommen. 1515 legte Katharina dann ihr Ordensgelübde ab. Sie gehörte nun zur Klostergemeinschaft. Bei diesem Ordensgelübde, da versprach Katharina Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam. Eine Zeit lang lebte sie dort im Kloster und Katharina war eine von den Nonnen, die sehr gut dort im Kloster lebten. Sie wäre wohl nach einiger Zeit auch Äbtissin geworden, wenn ihr und ihren Mitschwestern nicht die Schriften eines Mönches in die Hand gekommen wären. Ein Kaufmann brachte Schriften mit, hatte sie in das Kloster geschmuggelt. Und in diesen Schriften, da schrieb der Mönch, dass das, wie sie ihren Glauben lebten, sie alle ins Zweifeln brachte und sie es in Frage stellten. Katharina merkte, dass im Kloster eigentlich nichts anderes tat, als Gott mit ihren Gebeten irgendwie zu bestechen und sich so einen Erlass der Sünden zu verschaffen. Sie überlegte hin und her, geriet sehr ins Zweifeln in ihrem Glauben und überlegte, was sie tun konnte. Einfach so aus dem Kloster wieder austreten, das ging für sie nicht. Schließlich hatte ihr Gelübde sie mit Christus verheiratet. Ihr Beichtvater, dem sie das alles erzählt und in ihrer Not anvertraute, sagte, was Gott gebunden hat, soll der Mensch nicht lösen. Gilt das vor der irdischen Ehe, so gilt es umso mehr von der Braut Christi, die du freiwillig geworden bist. Ohne es zu wissen, sprach er damit die lösenden Worte für Katharina. Denn Katharina, sie war gegen ihren Willen ins Kloster gesteckt worden und von Freiwilligkeit konnte da keine Rede sein. Und so reifte in ihr der Entschluss, das Kloster zu verlassen. Aber wohin sollte sie gehen? Sie versuchte noch einmal Kontakt zu ihrem Vater zu nehmen, dieses schlug aber fehl. Ihr Vater wollte sie so auch nicht mehr haben. Sie lebte noch weiter eine Zeit im Kloster und dann war endlich Rettung in Sicht. Dieser Händler, der die Schriften ins Kloster gebracht hatte, er kam erneut ins Kloster. Er bekam mit, dass einige der Nonnen fliehen wollten. Und so erzählte er dieses seinem Freund Martin Luther und der beschloss, dass den Nonnen geholfen werden musste. Luther, der die Schriften verfasst hatte, wollte nun auch dafür sorgen, dass, wo seine Schrift verbreitet war, die Menschen auch gut leben konnten. Martin Luther, er beauftragte seinen Freund, die Nonnen nach Wittenberg zu bringen. Und so geschah es, dass in der Osternacht 1523 9 Nonnen das Kloster verließen. Nicht einfach so normal zur Türe hinaus, nein, sie versteckten sich in Heringsfässern auf einem Planwagen. Sie erreichten dann mit diesem Händler die Stadt Wittenberg und Luther hatte schon im Vorfeld dafür gesorgt, dass sie alle bei Freunden unterkamen und aufgenommen wurden. Katharina von Bora, sie kam bei der Familie des Malers Lukas Cranach unter. Nächste Woche erfahren Sie dann zu Lukas Cranach noch ein bisschen mehr und wie vielleicht auch Katharina da noch sich aufgehalten hat und die Verbindungen sind. Martin Luther, er wollte für diesen Nonnen sorgen. Er wusste, dadurch, dass sie ausgetreten waren und eigentlich sie keiner so nehmen wollte, wie sie waren, wird es schwierig. Und er beschloss, wenn die Nonnen alle verheiratet sind, dann geht es ihnen wieder besser. Seine Mitstreiter, die mit Luther zusammen waren, die sollten diese Nonnen als Ehefrauen bekommen. Auch Katharina war zur Heirat vorgesehen. Aber der erste Kandidat, der es sein sollte, dessen Vater sagte, nein, eine entlaufene Nonne, das geht nicht, die Heirat kann nicht stattfinden. Und der zweite Kandidat, den Luther sich dann ausgeguckt hatte, da sagte Katharina, nein, mit diesem Mann möchte ich nicht zusammenleben. Und so ging es dann mit der Katharina nicht so einfach mit der Ehe. Katharina hatte den einen Mann abblitzen lassen, weil sie wollte den heiraten, der ihr alles eingebrockt hatte, der ihr Leben so verändert hatte, und das war Martin Luther selbst. Liebe Gemeinde, so eine Frau, die so bewusst auftrat und zur Entscheidung eines Mannes auch noch Nein sagte, das war früher sehr unüblich. Aber Katharina von Bora, sie war eine besondere Frau. Und sie kämpfte darum, dass diese Heirat mit Martin Luther zustande kam. Und so konnten sie am 13. Juni 1525 in Wittenberg auch heiraten. Ein neues Leben begann für Katharina und all das, was geschah, nahm sie auf ihrem Weg immer als Gottes Führung an. Die Ehe der Luthers, sie war glücklich. Beide teilten sich die Pflichten auf die damals übliche Weise. Luther, er widmete sich dem Beruf und der Rest, der blieb irgendwie an Katharina hängen. Aber sie war auch nicht der Typ, der sich hinter Töpfen und Pfannen verkrochen hätte. Luther, er nannte seine Frau mein Herr Käthe. Und daraus zeigte sich schon, mit welcher Achtung er eigentlich vor seiner Frau stand, welche Erfahrung Katharina in den Alltag mit einfließen ließ und welche eigenständige Frau sie war. So wie das Leben im Hause Luther verlief, musste das auch so sein. Denn sonst wäre wahrscheinlich manchmal der Alltag im Chaos versunken. Katharina hatte an ihrem Mittagstisch manchmal bis zu 40 Menschen, die sie eben bekochen musste, weil Luther spontan mal eben seine Studenten einlud und er informierte seine Frau nicht da mit dem Telefon oder per WhatsApp oder wie man es sonst heute macht, sondern er brachte sie einfach mit und dann musste eben Katharina gucken, wie alle satt wurden. Und auch wird berichtet, dass ohne Katharina die Luthers finanziell in die Ruin gegangen wären. Deswegen vermutet man, dass sie damals im Kloster auch rechnen gelernt hat. Und dieses finanzielle Bedachtsein und darauf achten, wie sie mit dem Geld hinkommen, das fing damals schon am Hochzeitstag an. Der Erzbischof von Magdeburg hatte Luther mit 20 Goldgulden ein äußerst großzügiges Geschenk gemacht. Luther wehrte dieses empört ab, weil er den Erzbischof eigentlich als Feind hatte. Katharina schnappte sich heimlich den Boten, nahm die 20 Gulden und gab dem Boten ein Dankeschreiben an den Erzbischof mit. Und solche Erlebnisse, die führten dann auch schon mal zu Aussprüchen von Luther, wenn ich mir noch einmal eine Frau nehmen müsste, dann würde ich mir einen aus Stein hauen. Am Gehorsam der Frauen bin ich manchmal verzweifelt. Katharina, sie kannte die Aussprüche ihres Mannes und sie ertrug sie auch ohne Not. Denn Luther, er mochte noch ein genialer Lehrer sein, vom praktischen Leben, da hatte einfach Katharina mehr Ahnung. Sie forderte seinen Respekt in praktischem Tun auch ein. Es gibt ein Buch von Katharina von Brückner, die hat einen Ausspruch von Katharina abgedruckt, da heißt es: Du dankst Gott bei Tisch. Wenn ich das Dankgebet gesprochen hätte, dann hätte ich nicht nur Gott gedankt, sondern auch dem Hannes, der das Holz geschlagen hat, damit wir feuern konnten, und dem Mariechen, das mir beim Krauthobeln geholfen hat, und dem Bauern, der uns einen Eimer Wurstsuppe ins Haus gebracht hat. Und vielleicht hättest du auch einmal deiner Katharina danken können, dass sie heute wie an jedem Tag dafür gesorgt hat, dass alle satt werden. Katharina von Bora, ihr war nicht entgangen, dass Christen sich eben auch Gedanken zu irdischen Gütern machen müssen, zum Alltag. Und so konnte sie mit ihrem Mann, der oft ein bisschen zu großzügig mit allem war, was das Finanzielle anging, auch zwischendurch schimpfen. Sie sagte ihm, du sollst nachsichtiger sein. Die Wittenberger, sie wollen eine Lutherstadt. Alles soll so heißen, wie du das machst, nach dir. Aber wert ist das für uns eigentlich nichts. Die Wittenberger, sie geben dir keinen Heller. Du machst alles für Gottes Lohn. Und eines Tages werden wir wahrscheinlich auch unsere Silberbecher verpfänden müssen. Katharina, sie war eine fromme Frau. Sie hatte im Kloster gelernt zu beten, aber nur zu beten, das war ihr oft zu wenig. Sie hatte ihre eigene Meinung und die vertrat sie auch. Luther bot ihr eines Tages sogar 50 Gulden an, wenn sie bis Ostern die Bibel lesen würde. Als Antwort bekam er: Ich habe lang genug im Kloster diese Bibel gelesen, aber jetzt muss ich erst mal tun, was ich dort gelesen habe. In der Bibel heißt es, bete und arbeite. Bete du, ich arbeite dafür. Und sie erzählte dann immer wieder Beispiele und brachte Beispiele mit in den Alltag ein, wo man erleben konnte, sie setzte ihren Glauben um, ihr Glaube war ihr wichtig, dass das, was sie selber spürte, die Freude des Glaubens, dass sie das an andere weitergeben konnte. Ihr Mann, er betete vielleicht für Nachbarn, die krank waren. Sie brachte ihnen eine kräftige Suppe und ließ vielleicht einmal frische Luft in die Stube hinein. Und sie sagte, für die Suppe kann ich sorgen, aber für das, wo ich nicht sorgen kann, da ist Gott und die Gebete zuständig. Die Familie Jutte, sie lebte dann eine Zeit lang im Augustinerkloster, das der Kurfürst ihnen zur Verfügung gestellt hatte. Katharina brachte 6 Kinder zur Welt und sie verwaltete diese ganzen Ländereien und kümmerte sich um Viehzucht und die zahlreichen Gäste. Martin Luther, er starb 1546 und das brachte Katharina dann in eine schwierige Situation. Kurz danach kam eine Zeit mit ihren Kindern, wo sie vor dem Krieg fliehen musste, nach Magdeburg. Als sie dann wieder nach Wittenberg zurückkehrte, fand sie ihre Ländereien und das Gebäude verwüstet. Aber dank der Unterstützung des Fürsten konnte sie sich jetzt eigentlich wieder erholen und bis 1552 erneut in Wittenberg bleiben. Dann brach wieder Pest und Missernten aus. Sie suchte Zuflucht in Torgau. Auf dem Weg dorthin hatte sie einen Unfall und an den Folgen des Unfalls starb sie im Alter von 52 Jahren wenige Wochen später. Liebe Gemeinde, Katharina von Bora, sie hat viel erlebt in ihrem Glauben. Sie hat einen Weg begonnen, der für sie nicht einfach war, wo sie sicherlich auch nicht wusste, warum werde ich genau an diesen Platz gestellt. Immer wieder hat sie das, was sie getan hat oder was andere für sie bestimmt haben, ins Nachdenken gebracht. Nicht immer konnte sie wahrscheinlich von Freude sprechen oder die Freude im Glauben spüren. Aber sie wusste, ich bin von Gott geführt, auch dann, wenn es Veränderungen gibt. Und so wie sie ihren Glauben lebte, tat sie das zum Segen vieler Menschen. Ich denke immer, wir dürfen das ein bisschen uns als Beispiel abgucken, so wie Katharina gelebt hat. Immer wieder neu entdecken, was gibt es, wie kann ich meinen Glauben umsetzen, damit ich für andere Menschen zum Segen werde? Wie kann ich das in den Alltag mit einbinden, das, was ich in der Bibel lese, damit ich einfach das Gefühl habe, mein Glaube wird von anderen auch gespürt? Als Christen, da dürfen wir unsere gewohnten Wege immer wieder neu überprüfen. Aber wir dürfen auch diese Wege im Vertrauen auf Gott gehen. Die Freude, die wir bekommen im Glauben, die in unsere Herzen geht, die darf ausstrahlen. Und diese Freude über die Gemeinschaft mit Gott und anderen Christen, das wünsche ich uns, dass das der Mittelpunkt in unserem Alltag ist. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.